Ich möchte heute euch einen Teil von dem Psalm 119 zu Beginn lesen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwer genug Zeit mitgebracht hat für den ganzen Psalm, aber ich lese 6 Verse daraus, und zwar ab dem Vers 101. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrest mich. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist hier, was der Psalmist, der Dichter, zu Gott sagt. Gott, dein Wort ist mir meines Fußes Leuchte, sein Licht auf meinem Weg ist mir süßer als Honig. Das sind erstaunliche Worte, finde ich. Ich weiß nicht, wer von euch, wenn ihr über Gott reden würdet oder über sein Wort, wer das sagen würde. Herr, Gottes Wort, seine Gebote, die sind mir süßer als Honig. Ich meine jetzt, ihr wisst alle, ihr wusstet wahrscheinlich auch vorher schon, dass dieser Satz so in der Bibel steht. Deswegen sagt ihr, ja klar, Gottes Wort ist mir süßer als Honig. Weil ihr wisst, dass ihr es sagen müsst. Aber ob ihr es von euch aus sagen könntet, aus eurem Herzen heraus sagen könntet, Gottes Wort, das ist mir süßer als Honig, ist ein Licht auf meinem Weg. Wohin ich gehe, da ist es mir eine Wegweisung. Da ist es mir eine Hoffnung, da ist es mir eine Kraftquelle. Ich glaube, nicht viele von uns könnten das von sich behaupten. Ich glaube nicht mal, was heißt nicht mal, aber ich könnte es nicht. Ich könnte, glaube ich, nicht von mir behaupten, dass ich aus dem tiefsten Herzen heraus sagen könnte, Gott, dein Wort ist mir süßer als Honig. Ich kann das am ganz einfachen Beispiel festmachen. Wenn ich dann morgens oder abends mich hinsetze, um Bibel zu lesen, dann ist es recht häufig doch ein Kampf. Eigentlich, meine Güte, was könnte ich jetzt stattdessen machen? Vielleicht mal früher ins Bett gehen, vielleicht mal später aufstehen, vielleicht bisschen mehr einfach Zeit genießen, mich vor den Computer setzen. Mir fallen Dinge ein, die mir mehr Spaß machen. Ich würde vielleicht nicht sagen, sowieso nicht sagen, dass Gottes Wort mir süßer als Honig ist, weil ich jetzt auch nicht der Typ für Honig bin. Aber selbst süßer als Schokolade würde ich wahrscheinlich auch nicht sagen. Weil es dann doch Dinge gibt, die mir mehr Spaß machen, wo ich mehr Freude dran habe. Also ich sehe auch nickende Köpfe, das heißt, euch geht's ähnlich. Das Problem ist, das selber ist erstmal noch nicht unbedingt ein Problem, behaupte ich. Das Problem ist, dass es ein Symptom ist für ein Problem, was tiefer liegt als das. Ich behaupte, unser Leben, wenn ich so mich selber anschaue, ich projiziere das jetzt einfach auf euch, dass ihr auch so seid. Ich komme sonntags in Gottesdienst, ich höre mehr oder weniger aufmerksam der Predigt zu, singe kräftig mit im Lobpreis, stehe auch auf beim Lobpreis. Also ich mache erstmal alles richtig. Ja? Dann gehe ich nach Hause und dann mache ich irgendwas anderes. Unter der Woche kommt vielleicht hier und da mal ein Stoßgebet, wenn man den Bus verpasst hat oder wenn man die nächste Rechnung öffnen muss, vielleicht auch. Kurz vorher, bevor man weiß, was der Betrag dann lautet. Und vielleicht, wenn man ganz besonders fromm ist, dann kommt auch noch das tägliche Bibellesen und Beten auch dazu. Und vielleicht liest du sogar in der Losung. Das ist so die Höhe des Christentums für uns. Ja, die Höhe, dann ist man ein echter Christ. Mann, dann bist du so fromm und mit allen geistlichen Wassern gewaschen. Ich behaupte aber, dass das mehr, also deutlich häufiger als uns lieb ist und als wir uns auch vielleicht eingestehen, Inselerscheinungen sind. Wir haben so bestimmte Zeiten, wo wir Christ sind und die sind losgelöst von dem ganzen Rest eigentlich unserer Woche. Die sind losgelöst von dem, was wir sonst so machen. Dann liest du morgens, meinetwegen, wenn du es tust, liest du morgens in der Bibel und dann gehst du auf Arbeit und dann hat die Bibel auf einmal mit deinem Alltag gar nicht mehr so viel zu tun. Was du gelesen hast, hat nur sehr begrenzten Einfluss auf den Rest deines Tages, hat einen begrenzten Einfluss auf das, was sonst in deinem Leben geschieht. Das könnte man natürlich sagen, ich als Pastor, ich sage euch jetzt, ihr müsst alle in vollzeitlichen Dienst gehen. Aber es ist nicht, worauf ich hinaus will. Ich glaube, gerade im vollzeitlichen Dienst ist die Gefahr noch größer, dass man sich denkt, ja, ich lebe ja für Gott, aber eigentlich nur sein Ding macht. Und das ganz wenig mit dem eigenen Leben zu tun hat. Woran mache ich das fest? Ich mache mal ein paar Beispiele. Vielleicht hast du diesen einen Nachbarn, der dich immer nervt. Du würdest ihn gerne auf den Mond schießen, aber die Finanzen hast du dafür nicht. Du wünschst dir, dass er bald auszieht, dann kann er jemand anderem auf die Nerven gehen. So denkst du vielleicht über deinen Nachbarn. Oder vielleicht hast du diesen einen Kollegen, von dem du weißt, der hält nicht so viel von der Bibel und von Glauben und so, dem sagst du lieber nicht, dass du in die Kirche gehst. Das lassen wir lieber weg, das Thema. Da windet man sich immer drum rum, wenn es darum geht, was man am Wochenende so gemacht hat. Vielleicht eher ein Thema für die Männer. Wenn keiner guckt und über die Straße gehst, dann schaust du der Frau gerne vor dir auch auf den Hintern. Und genießt das, ist doch schön, schadet ja keinem. Oder vielleicht, wenn ich so diese Sachen aufliste, dann fallen dir schnell andere Leute ein. Ja, stimmt, genau. Ich kenne jemanden, der macht das immer. Ich hab da so einen, der regt sich immer über andere auf. Bist schnell darin, die Fehler bei anderen zu sehen, aber den eigenen Balken, den siehst du nicht. Versteht ihr? Und so ist das Wort Gottes zwar in bestimmten Punkten, jetzt vielleicht im Gottesdienst, relevant für uns, aber es hat nicht die Strahlkraft in den Rest des Lebens, die es eigentlich haben sollte. Und ich glaube, dass es ein ernsthaftes Problem ist. Und zwar, weil es ein Symptom ist für ein tieferes Problem. Und zwar folgendes. Jesus sagt in Johannes 14, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält mein Wort nicht. Das Problem ist nicht die mangelnde Wertschätzung für das Wort Gottes, nicht als erstes. Das Problem ist, dass es tiefergreifend ist, nämlich auf ein erkaltetes Herz hinweist, dass unsere Liebe zu Gott erkaltet. Und ich glaube, dass sie es immer mehr tut. Und tatsächlich sind das eigentlich zwei Seiten derselben Medaille. Die Wertschätzung für das Wort Gottes und die Liebe zu ihm. Jesus sagt an einer anderen Stelle, weil die Missachtung des Gesetzes Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Ist euch bewusst, in welcher Reihenfolge er das sagt? Er sagt nicht, weil die Liebe erkaltet, deswegen nimmt die Missachtung des Gesetzes zu, sondern weil die Missachtung des Gesetzes zunimmt, erkaltet die Liebe. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Und es ist uns auch eigentlich, behaupte ich, wenn man das ein bisschen an einem Beispiel macht, ist uns das eigentlich auch völlig klar. Stellt euch vor, ein Vater und sein Kind. Ich drehe die Rollen jetzt hier um. Der Vater sagt zum Kind, du, ich hab dich lieb. Dann sagt das Kind, ja, dann wollen wir nicht mal zusammen spielen. Sagt der Vater, oh ja, ja schwierig, ne? Also Arbeit und dann, wenn ich abends zu Hause bin, dann will ich mich auch entspannen, Füße hochlegen, Bier trinken, vielleicht ein andermal. Sagt das Kind, ja, vielleicht hast du ja am Wochenende Zeit. Ja, Wochenende ist auch ganz schlecht. Da kommt dieses Fußballspiel, ja, Bundesliga, dann, ja, vielleicht ein andermal. An irgendeinem Punkt in dieser Erzählung wird das Kind ernsthafte und begründete Zweifel an der Liebe des Vaters haben. Weil der Vater die Wünsche des Kindes völlig ignoriert. Und genauso ist es mit Gott. Wo wir anfangen, ihn zu ignorieren, das ist ein Zeichen dafür, dass wir an irgendeinem Punkt aufgehört haben, ihn so zu lieben, wie wir es mal getan haben. Und das Schlimme daran ist, dass das immer mehr zunimmt und immer mehr um sich greift. Es fängt erst nur so an, dass ich vielleicht manche Gebote nicht so achte. Dann fange ich sonntags auch noch an zu arbeiten. Warum nicht? Ja, Jesus sagt ja, der Ruhetag ist für den Menschen. Und dann missachte ich das völlig. Dass es Gott aber andererseits gesagt hat, dass es ihm wichtig ist, dass wir einen Ruhetag halten. Und zunehmend immer mehr Umso mehr die Liebe erkaltet, umso mehr kommt uns Gottes Wort wie ein Gefängnis vor. Wie ein kalter Ort, was eigentlich nur dafür da ist, uns einzuengen und einzugrenzen. Weil wir immer weniger die Liebe erkennen, die darin eigentlich uns entgegenschlägt. Und stattdessen suchen wir dann Fluchtmöglichkeiten, weil wir nicht mehr uns daran halten wollen, weil wir es nicht mehr ernst nehmen wollen, fangen wir vielleicht an, Teile der Bibel nicht mehr zu lesen. Ja, was da so drin steht in der Offenbarung, das lese ich nicht mehr, das ist mir zu schwierig. Oder wir fangen an, Teile zu ignorieren. Wir lesen sie zwar, aber dann so, das finde ich eigentlich nicht so gut, ich lese mal schnell weiter. Mal gucken, wann was kommt, was mich mehr anspricht persönlich. Und es ist ja okay, Sachen nicht zu verstehen. Ich verstehe auch bei weitem nicht alles. Aber es ist nicht okay, Sachen zu ignorieren, die Gott sagt, wenn er uns wichtig ist, zumindest nicht. Oder wir fangen an, auch sehr beliebt, Sachen umzudeuten. Ja, ist bestimmt nicht so gemeint, wie er das sagt. Das muss er anders gemeint haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Frage ist, wie wichtig ist uns das, was Gott sagt? Sind wir bereit, uns von seinem Wort formen zu lassen? Oder formen wir stattdessen sein Wort so, wie es uns gerne passen würde? Und das Problem ist, wenn diese Liebe zu Gott in uns erkaltet, dass wir unsere Salzkraft verlieren. Und anstatt, dass wir die Welt salzen, werden wir eher von der Welt durchsäuert. Und da machen wir uns nichts vor, Christen waren schon immer Kinder ihrer Zeit. Ja, früher die großen Theologen, heute große Vorbilder für uns, die haben geraucht wie ein Schlot. Ich weiß jetzt auch spontan nicht gerade die Namen, aber ich glaube Dietrich Bonhoeffer war ein sehr starker Raucher zum Beispiel. Also Leute, zu denen wir eigentlich hochschauen, ja, die Vorbilder für uns sind, die machen vielleicht Sachen, wo wir heute sagen würden, ja, ist vielleicht nicht die beste Angewohnheit, die man haben kann. Bei manchen würdest du da aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, wenn du rauchst. Also da gibt es so das ganze Spektrum mittlerweile vertreten. Also wir sind immer ein bisschen in unserer Zeit gefangen. Aber es gibt Dinge, die wir erkennen können eigentlich, dass sie nicht nach Gottes Willen geschehen, dass die Kultur Einfluss auf uns nimmt in Dingen, wo sie eigentlich nicht Einfluss auf uns nehmen sollte, sondern wir stattdessen mit dem Wort Gottes ihr eigentlich entgegentreten sollten. Und ich mache zwei Beispiele, die ich denke, die besonders stark um sich greifen. Zum Ersten der Wert des Egoismus. Heutzutage, und wenn ihr anfangt, darauf zu achten, werdet ihr das immer wieder feststellen, ist die erste Frage, die ein Mensch dir stellen wird, wenn du irgendwas vorschlägst, was habe ich davon? Vielleicht nicht mal laut, aber unterbewusst. Was bringt mir das, wenn ich das mache? Wie kann ich darin wachsen? Ja, hilft das meiner Karriere weiter? Hilft das meinem Geldbeutel weiter? Also was habe ich davon, das zu tun? Ich mache ein Beispiel. Die Kirchenräume müssen dringend geputzt werden. Ja, der Saal hier, der putzt sich ja nicht von alleine. Stimmt nicht ganz, jetzt haben wir mittlerweile so Saugroboter, die putzen tatsächlich von alleine. Aber die machen ja auch nur einen Teil der Arbeit. Das bringt dir gar nichts, wenn du das machst. Das muss einfach nur gemacht werden. Ich behaupte, deswegen würden die meisten das aber nicht tun, weil was habe ich davon? Das sehen wir zum Beispiel auch bei der Geburtenrate in Deutschland. Auch schön. Von Kindern kriegen hast du erstmal gar nichts. Ist eine Menge Arbeit, ist eine ganze Menge Arbeit. Ich habe mir sagen lassen, irgendwann wird es dann auch schön. Das stimmt, ist auch jetzt schon schön. Aber erstmal ist es wohl etwas, wo du viel reinsteckst, wo du viel Zeit und Geld investierst in Kinder. Und trotzdem ist es gut, Kinder zu bekommen. Also der Egoismus ist der eine Punkt. Der zweite ist die Spaßsucht, auch eng damit verwandt. Macht mir das Spaß? Möchte ich das gerne machen? Ja, zum Beispiel jetzt wieder bei dem Putzen, macht es mir Spaß zu putzen? Wenn es denn Spaß machen würde, dann würde ich es tun. Auch ein schönes Beispiel dafür, eine Gebetsnacht oder das Fasten. Beides Dinge, behaupte ich, die keinem hier Spaß machen. Und deswegen machen wir es nicht. Weil, da muss man vielleicht sehr früh aufstehen oder kann gar nicht erst ins Bett gehen. Beim Fasten muss man auf so viel Essen verzichten, auf Schokolade, auf Honig. Also tun wir es nicht. Aber ihr Lieben, beides ist eigentlich nicht das, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Und ich sage nicht, dass wir als Christen, dass wir nicht wachsen sollen, dass wir völlig von uns wegsehen sollen, dass wir keinen Spaß haben dürfen oder so. Das ist alles nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist, was die Bibel uns lehrt, ist, dass es etwas Größeres und Wichtigeres gibt als dich und deinen Spaß. Es gibt etwas Größeres und Wichtigeres als diese beiden Dinge. Auch wenn wir gerne uns davon überzeugen lassen, weil es sich auch gut anfühlt, eigentlich ist das Zentrum, der Höhepunkt der menschlichen Entwicklung, wenn ich auf mich schaue und ob ich Spaß an etwas habe. Aber es ist nicht das, was die Bibel sagt. Und tatsächlich aber wird es in Predigten leider häufig genauso auch thematisiert. Ja, Gott segne dich und er wünscht dir Gutes und er ist immer bei dir. Und dann haben wir ganz viele Sachen, die sich eigentlich nur um uns drehen. Und die sind alle nicht falsch, die stimmen alle. Gott segne dich, Gott liebt dich und er ist bei dir. Aber für ihn bist du nicht das Zentrum des Universums. Er ist das Zentrum des Universums. Auch wenn er dich liebt, ist seine höchste Offenbarung nicht, dass du dich entfalten kannst in deiner Persönlichkeit. Die höchste Offenbarung ist, dass du ihn zurückliebst. Und wir sehen das an Jesus, dass er eben genau so nicht war, dass er eben nicht so auf sich geschaut hat. Jesus war das genaue Gegenteil dieser beiden Dinge. Wenn Jesus nur auf sich selber geschaut hätte, der wäre doch niemals für irgendjemand anderen gestorben. Und Jesus hatte ja die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ein Leben, das einfach schön ist, das mir Spaß macht, wo ich im Mittelpunkt stehe. Er hätte alles haben können. Mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Charisma, Satan hätte ihm auch noch alles angeboten noch dazu. Er hätte alle Reichtümer dieser Welt hätte haben können. Aber er hat alles abgelehnt. Er hätte wirklich als König auf die Welt kommen können. Aber er ist als Ärmster gekommen, weil er überhaupt nicht auf sich geschaut hat. Und weil er gar nicht daran interessiert war, einfach ein Leben zu haben, was ihm Spaß macht. Und hier ist nämlich Jesus als das Wort Gottes, was uns eigentlich ein Vorbild sein sollte, was ein Licht sein sollte auf unserem Weg, wie wir eigentlich vorwärts gehen sollten, wie wir eigentlich umgehen sollten mit unserem Leben, mit den Dingen, die uns im Leben begegnen. Und das Kreuz, was Jesus getan hat, das ist uns auch nämlich die Antwort auf das Problem von diesem egoistischen Denken, von diesem Wohlfühldenken, von dem Spaßmachendenken. Weil wir alle nur auf uns selber schauen, deswegen stecken wir doch in dem Sumpf, in dem wir sind. Weil sich jeder nur um sich selber dreht, weil keiner bereit ist, nicht auf andere schauen kann. Deswegen stecken wir fest. Deswegen sind wir überhaupt in dieser miseren Lage, in der wir sind. Deswegen hast du vielleicht deine Ehe an die Wand gefahren, weil du nicht auf deine Frau schauen konntest und nicht auf deinen Mann schauen konntest, nicht deren Bedürfnisse wahrnehmen konntest. Deswegen hast du vielleicht Freundschaften verloren, deinen Beruf, was auch immer. Das ist die größte Krankheit, die wir in uns tragen, dieser Egoismus, dieses auf sich schauen, ich muss alles haben, ich will alles haben, ich will mich bereichern, ich will weiterkommen im Leben. Und diese Unfähigkeit, auf andere zu schauen. Aber es ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit, der sich darin zeigt. Das Problem ist, weil wir alle darin stecken, weil keiner von uns davon ausgenommen ist. Deswegen kann uns auch keiner raushelfen. Da kannst du noch so viele Freunde finden. Wenn jeder nur auf sich selber schaut, dann schaut keiner auf dich. Und kann ja auch keiner, weil jeder muss sich ja um sich selber sorgen. Aber hier ist dann Jesus, der in diesen Sumpf zu uns tritt. Weil er eben nicht auf sich selbst geschaut hat, sondern bereit war, sich zu opfern für uns. Weil er sich selbstlos hingegeben hat, ohne auf Spaß zu schauen, ohne auf seinen Wert zu schauen, was er bekommen könnte. Weil er sehenden Auges ans Kreuz gegangen ist, sich sehenden Auges hat foltern und töten lassen. Deswegen können wir frei sein. Versteht ihr, er hat das getan aus absoluter Hingabe zu Gott und aus Liebe zu uns. Weil er dich geliebt hat, deswegen ist er für dich gestorben. Deswegen ist er für dich ans Kreuz gegangen. Und das ist eigentlich die Nachricht, die uns freisetzt erst. Wenn du diese Liebe selber erfährst, wenn du Jesus annimmst, in dein Herz lässt und erfährst, du bist geliebt und zwar absolut bedingungslos geliebt, jederzeit, völlig egal, was du getan hast und was du tun wirst, Da bist du fähig, auch andere zu lieben, weil du nicht mehr selber schauen musst, dass du von irgendjemandem geliebt wirst. Du musst nicht mehr selber für deine Bedürfnisse sorgen, weil es jemanden gibt, der absolut immer für deine Bedürfnisse sorgt, der in den tiefsten, dunkelsten Stunden noch neben dir steht und der dir echten Halt gibt, der dir echtes Vertrauen geben kann. Deswegen kannst du anfangen, auf andere zu schauen und zu sehen, Mensch, mein Nachbar, der mich nervt, für den könnte ich vielleicht beten, vielleicht hat er Probleme, wobei ich ihm helfen kann. Versteht ihr, es ist ein völliger Wandel dieser Denkweise, weg von mir, hin zum Nächsten, hin, was kann ich für dich tun, nicht, was tun andere für mich. Da müssen mir Dinge nicht mehr Spaß machen, sondern ich weiß, ich hab einen tieferen Sinn gefunden, weil ich eine Liebe gefunden habe, die Spaß übersteigt. Und ich glaube, wenn wir diese Liebe in uns haben, diese Liebe in uns tragen, dann gewinnen wir auch eine neue Wertschätzung für Gottes Wort. Weil ich weiß, der mich so sehr liebt, der mich unendlich liebt, der für mich gestorben ist, der sagt mir diese Dinge. Versteht ihr, Gottes Wort ist kein Gefängnis, das ist ein Befreiungsschlag für uns. Und deswegen können wir dann sagen, ja, es ist wirklich ein Licht auf meinem Weg, weil der mir das gesagt hat, der mich liebt. Weil der mir diese Ratschläge fürs Leben mitgibt, weil der mir sagt, wie ich mein Leben leben kann und soll auch zu seiner Ehre. Aber Jesus ist auch der einzige Weg aus diesem Sumpf des Egoismus heraus, weil der einzige ist, der nicht drunter gelitten hat. Und genau das, diese Denkweise ist auch das, was ich den Ehepaaren heute als Tipp so nebenbei mitgeben möchte. Das ist ein starkes Fundament für eine Beziehung. Wenn du nur sagst, ja, unsere Liebe ist unser Fundament, dann hält es bis zum ersten Krach. Worauf steht das dann? Worauf steht dann die Beziehung? Die steht dann auf gar nichts mehr. Wenn der andere mir richtig auf die Nerven geht, dann macht er mir eben keinen Spaß. Dann ignoriert er vielleicht auch meine Gefühle. Aber wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, da muss mein Partner nicht für die Erfüllung meiner Bedürfnisse herhalten, sondern ich weiß, ich habe einen Gott, ich habe Jesus gefunden, der mich unendlich liebt. Dann darf mein Partner mich auch verletzen. Dann darf er mir auch nicht genügen. Dann darf er auch zu wenig sein für mich. Ist okay, weil ich die Liebe, die Jesus mir gibt, weitergeben kann an meinen Partner. Versteht ihr? Das ist das Fundament, auf das wir nicht nur Ehen, auf das wir Freundschaften bauen können. Wo wir sagen können, wir können vergeben einander, weil wir Liebe erfahren haben, die wir nicht von dem anderen absaugen müssen, sondern die wir frei geschenkt bekommen, völlig ohne Bedingung. Und die Welt braucht das. Die Welt braucht unbedingt Menschen, die authentisches Christsein leben. Für die diese Erkenntnis der Liebe Gottes so tief im Herzen verankert ist, dass sie fähig sind, auf andere zu schauen, dass sie fähig werden, diese Liebe an andere weiterzugeben. Und für die das Wort Gottes darum kein Gefängnis ist, sondern eine Befreiung. Wir sind Licht ist auf dem Weg, süßer als Honig. Meine Botschaft für euch heute ist nicht, dass wir uns jetzt alle mehr an Gottes Gebote halten müssen. Das ist zu kurz gegriffen, das ist zu wenig. Meine Botschaft ist, dass ihr euer Herz erforschen sollt. Dass ihr hören sollt auf euer eigenes Herz, was sagt es euch? Und dass ihr dem Rufen dieses Herzens nachgeht. In Hebräer 4,7, da sagt Gott, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Und genau das wünsche ich euch, dass ihr eure Herzen nicht verschließt, sondern das Rufen, das Brennen in eurem Herzen hört. Ich behaupte, dass die meisten, die hier sitzen, das in sich tragen. Du weißt, Gott liebt dich. Du weißt, Jesus liebt dich. Du weißt, dass er für dich gestorben ist. Aber mit der Zeit ist diese Erkenntnis in uns erkaltet und die Wertschätzung des Wortes Gottes hat in uns abgenommen. Aber dass wir eine neue Wertschätzung aus dieser Liebe heraus schöpfen, dass wir diese Liebe als Kraftquelle neu entdecken. Wenn du das nicht erlebt hast, dann umso mehr ist es wichtig, dass du Ja sagst zu Jesus und ihn in dein Herz einlädst. Also sagst, Jesus, ich möchte an dieser Liebe Anteil haben. Ich möchte bedingungslos geliebt werden. Das ist das eine Sehnen in meinem Herzen, der eine Wunsch, den ich in mir trage, bedingungslose Liebe zu haben. Und die finden wir nur in Jesus. Es gibt niemanden sonst, der dich bedingungslos lieben kann. Aber wenn du das in dir hast, dass du diese Liebe neu entfachst und die Liebe überlässt es nicht dem Zufall, ob das passiert. Das ist meine inständige Bitte an euch. Überlasst es nicht dem Zufall. Geht nicht nach Hause und schaut dann, naja, mal gucken, ob das irgendwie von alleine wiederkommt. Setzt euch da auch selber dran. Achtet Gottes Wort wieder neu. Schafft in euch eine neue Wertschätzung dafür. Ich weiß, das ist uncool und ist nicht zeitgemäß, aber setzt dir feste Zeiten, wo du mit Gott redest, wo du in der Bibel liest. Nimm einen Bibelleseplan von mir aus, wo du regelmäßig drin liest und nicht einfach nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, sondern den Ansporn nimm aus deinem Herzen, weil du weißt, eigentlich möchtest du das. Eigentlich, du willst Gott dienen und du möchtest ihm nachfolgen, weil du seine Liebe für dich erlebt hast. Ich wünsche euch, dass ihr euch das vergegenwärtigen könnt. Dass ihr neu dieses Brennen in eurem Herzen spürt. Dass ihr wisst, Mensch, ihr braucht euch nicht um euch selber zu kümmern. Es gibt einen Gott, der sich um euch kümmert. Und das wird uns dann nämlich zur Kraft, die uns durch alle Nöte tragen kann. Wisst ihr, aus dieser Wüste des Egoismus, der Einsamkeit heraus, da kann uns nur Gott führen, da kann uns nur Jesus führen, Gottes Wort. Aber wenn es uns da rausführt, dann wissen wir, Mensch, ich bin gut aufgehoben. Weil der mich in seiner Hand hält, der lässt mich doch nicht los. Wenn ich sein Eigentum geworden bin, da brauche ich doch keine Angst haben, dass er mich wieder fallen lässt. Ich brauche keine Angst haben, dass er mich loslässt. Und dann werden wir auch in der Lage sein, mit dem Psalmisten einzustimmen. Und aus dieser Liebe zu Gott heraus wirklich zu sagen, Vater, dein Wort ist mein Mund süßer als Honig. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ist ein Licht auf meinem Weg. Amen.